Welche Voraussetzungen braucht es, damit ich meine Heilpraktiker für Psychotherapie ausbilden, berufsbegleitend organisieren, strukturieren kann? Das heißt, dass ich in der Lage bin, das auch berufsbegleitend auszuführen. Darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen. Mein Name ist Dirk Schippel. Ich bin Begründer der HPA Heilpraktiker Akademie Deutschland. Und unsere Vision ist es, gemeinsam mit unseren Schülern psychisches Leid in Deutschland zu minimieren. Und es ist eine Frage, die natürlich immer wieder auch gestellt wird, wenn du dir vorstellst, du bist jetzt in einem Berufsleben organisiert, du arbeitest eine gewisse Anzahl von Stunden und du möchtest dich jetzt aber weiterbilden. Du möchtest vielleicht etwas tun, was dich mit noch mehr Sinn erfüllen kann. Du möchtest gerne andere Menschen unterstützen. Du möchtest das gerne auf eine strukturierte Art und Weise machen. Hast dich vielleicht schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, Psychotherapie beschäftigt und sagst dich, ja, das wäre eine schöne Möglichkeit, vielleicht über einen längeren Zeitraum nebenbei zur Arbeit, als Ergänzung zur Arbeit, oder du möchtest aus der Arbeit dich langsam rausschleichen oder du möchtest komplett aufhören oder auch in der Rente, du möchtest einfach noch etwas Wertvolles tun, dann kann es sehr, sehr sinnvoll sein, über diese Möglichkeit der Psychotherapieerlaubnis über diesen Heilpraktiker für Psychotherapieschein nachzudenken. Und wenn du dich so fragst, aha, berufsbegleitend, das ist eine Frage, die ja immer mal wieder kommt, ist das möglich, ist das nicht möglich? Und das hängt natürlich von einigen Faktoren ab und die möchte ich gerne mit dir heute einmal durchgehen und gleichzeitig dir aber auch die Möglichkeit geben, mal darüber nachzudenken, was du im Laufe so einer Zeit vielleicht alles für dich persönlich mitnehmen kannst, was du lernen kannst, wo du dich erweitern kannst. Ich habe mal so irgendwie den Satz gehört, das fand ich ganz interessant. Bei manchen Menschen ist es so, den guckt man in die Augen und die sind gerade mal 40, aber man hat das Gefühl, die sind eigentlich schon tot. Da fehlt so dieses Leuchten in den Augen. Und ich hoffe und wünsche dir so sehr, dass du auch je älter du wirst, dieses Leuchten in den Augen nicht verlierst, dass du etwas findest für dich im Leben, was dich inspiriert, was dir Sinn gibt, wo du sagst, ja, ich weiß, warum ich das tue. Weil ich erlebe immer mehr und mehr Menschen, die sich diese Sinnfrage stellen. Auch gerade Menschen, die in die Praxis kommen und immer mehr merken, oh, ich würde gerne etwas mit Menschen machen. Ich sehe, was gerade drumherum in der Menschheit passiert und selbst mich nimmt es extrem mit. Und gleichzeitig möchte ich aber schauen, okay, wie kann ich selber mehr und mehr Resilienz, also Widerstandsfähigkeit aufbauen? Und auf der anderen Seite, wie kann ich dieses Wissen, was ich so spannend finde, was ich mir selber aneigne, dann wiederum auch für andere nutzen. Und das finde ich eine wunderbare Möglichkeit, wie gesagt, um anderen Menschen auch zu helfen. Wenn du jetzt also überlegst, soll ich so eine Ausbildung machen, soll ich sie nicht machen oder dann die Frage nach der Berufsbegleitung, ist eine wichtige Frage, die ich sehr, sehr spannend finde, ist das Thema Lernen. Und da möchte ich dich ganz ehrlich fragen, was hast du für ein inneres Gefühl von Lernen? Ist es noch dieses Gefühl aus deiner Schulzeit? Dieses Gefühl, wie ich es kenne, jemand ist in der Klasse ein Lehrer und guckt so, beugt sich, kennst du das noch, beugt sich so von hinten über dich rüber und guckt, was du schreibst. Dieses Gefühl von Kontrolle, dieses Gefühl von, ja, vielleicht nicht mit großer Freude, von viel auswendig lernen. Ist es noch geprägt, dass du vielleicht so dieses Gefühl hast, na, ich habe eine Lernblockade, ich kann gar nicht mehr richtig lernen und habe auch das Gefühl, das Lernen ist lange her. Ich weiß gar nicht mehr, wie man lernt. Also dann ist es eine wichtige Fähigkeit, mit der du dich auch wieder beschäftigen darfst, ist, wie lernt man eigentlich? Und wie kann ich das, was heute sich auch verändert hat in der Lernpsychologie beispielsweise, für mich nutzen? Ich selber bin deswegen auch in diese Unterrichtstätigkeit gegangen. Und wenn du uns kennst, weißt du, ich habe extra einen 235-stündigen Videokurs zur Ausbildung Heilpraktikerin für Psychotherapie aufgebaut, wo alles inkludiert ist und ich mir so viel Mühe gegeben habe, nämlich erstmal von dem Punkt zu kommen, dass wir erstmal mit einem Fallbeispiel anfangen. Also nicht ja, heute sprechen wir über Depression. Depression ist eine Erkrankung, die mit folgenden Symptomen einhergeht. Es geht um Hoffnungslosigkeit. Das ist brutal, das kann doch keiner lernen, sondern ich brauche dieses Gefühlsbild. Wie fühlt sich jemand? Wie kommt jemand? Wie wirkt er? Wie sieht er aus? All das habe ich mit integriert in diesen Kurs, indem ich gesagt habe, erstmal ein Fallbeispiel und anhand dessen versuchen wir mehr und mehr das zu verstehen, also von der praktischen Seite aus zu kommen, die mich motiviert, die mich inspiriert, um zu verstehen, ah, das macht Sinn. Auch beim Lernen ist es wichtig, sich zu fragen, welchen Sinn macht das? Und ich selber bin deswegen in diese Tätigkeit auch gegangen und habe das entwickelt, weil ich selber ein Langsamlerner bin. Wenn ich in der Schule war, dann hat das bei mir immer sehr, sehr lange gedauert, unter anderem, weil ich aber auch nicht wusste, was für ein Lerntyp bin ich. Und wenn du dich schon mal mit Lerntypen beschäftigt hast, dann weißt du vielleicht, es gibt sowas wie einen auditiven Lerntyp. Also da steht im Vordergrund das Hören und Sprechen. Das war damals bei mir in der Schule so. Da steht ein Lehrer, der erzählt sehr viel und du versuchst dem zu folgen. Und das war mir nicht Gott gegeben. Das muss ich einmal so sagen. Ich bin kein auditiver Typ. Also man sagt ja, teilweise bin ich das natürlich schon, aber es gibt ja so gewisse Spezifikationen, wo du eher so hinneigst zum auditiven Typ, visuellen Typ oder kinästhetisch, dieses haptisch-kinästhetische, dieses Tun, dieses Praktische, ne? Dieses Visuelle oder Optische wäre dann zum Beispiel durch das Sehen, durch das Beobachten, durch das Lesen. Dadurch kannst du lernen und habe ich gemerkt, das entspricht mehr meinem Lerntyp. Und natürlich auch dieses Anwenden, dieser kinästhetische, das ist natürlich ein Typus, der sehr, sehr erfolgsbehaftet ist, weil er das Gelernte versucht, auf eine gewisse Art und Weise anwendbar zu bekommen. Das ist natürlich gerade dann leichter, wenn du so mit technischen Dingen arbeitest. Wenn, stell dir vor, ein Tischler, ne? Da lernst du am meisten, indem du Dinge tust. Im Bereich der Psychotherapie ist das schon auch so. Wenn du die Dinge nachher tust, merkst du, ach, das ist stimmig, das habe ich noch nicht verstanden und so weiter. Deswegen ist es so wichtig, unterschiedliche Kanäle zu finden, wie du am besten lernen kannst. Und ich bin an das Thema so mit, ich glaube mit 15, 16 hat meine Mutter mir irgendwann mal so ein Buch mitgebracht, wie man lernen kann. Und das war für mich aber sehr hilfreich, weil ich noch nie was von diesen Typen gehört hatte und mich immer so dafür fertig gemacht habe, warum es andere im Unterricht so gut hinbekommen, ja, zu lernen, ja, weil die hören zu, begreifen das schnell, können das umsetzen. Und ich musste es zu Hause immer sehr nochmal lesen und versuchen, auf eine andere Art und Weise zu verstehen. Und da habe ich dann gemerkt, es braucht also für das Lernen am besten das Ansprechen von unterschiedlichen Lerntypen. Deswegen zum Beispiel Videokurs mit ich spreche darüber, PowerPoints, ich spreche direkt mit den PowerPoints, man sieht es visuell, man kann es verarbeiten und ich versuche sehr viel praktische Beispiele mit reinzugeben, um diesen kinästhetischen Typ auch noch mit abzuholen und sich das gedanklich vorzustellen. Deswegen habe ich in dem Videokurs das auch häufig so gemacht, dass du dir vorstellen darfst, heute, es ist Dienstag, morgen, du guckst in deinen Terminplaner rein und du siehst, da sind 4 Patienten. Einer um 9, einer um 10, einer um 11, einer um 12. Und nachmittags geht es in das Thema Fachbuchlernen. Ja, so habe ich das dann öfter mal strukturiert. Und du dir wirklich vorstellst, da kommt jetzt ein Patient, eine Patientin zu mir und sie berichtet das und das und das. Also es geht darum, wirklich in die Lebhaftigkeit zu kommen, in die Vorstellung zu kommen. Warum? Weil das wiederum lernmotivierend sich darstellt. Also, das heißt, wenn du dir die Frage stellst, ist das berufsbegleitend möglich? Ist eine wichtige Frage, die du stellen kannst. Wann habe ich das letzte Mal gelernt? Und macht es Sinn, dass ich mich damit beschäftige, wie man gut lernen kann? Ich habe dazu in unserem Kurs übrigens auch einiges mit reingebracht, Mindmaps und so weiter, wie man die Dinge besser lernen kann. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn du lernst zu lernen, dann wirst du in der Lage sein, das definitiv umzusetzen. Und du erweiterst deine Komfortzone natürlich, wenn du sagst, okay, ich beschäftige mich nochmal damit. Wie kann man lernen? Aber Lernen inspiriert. Lernen ist eben total spannend. Und da ist einerseits natürlich auch, wir brauchen auswendig gelerntes Wissen, aber es ist wichtig, dass du das Wissen verstehst. Ja? Und dass du dich dann durchbeißt, aber es ist nicht mehr so wie in der Schule früher. Ich werde nie vergessen, wie ich einmal, war ich jung, ich weiß nicht, ich glaube, es war 5. Klasse, in der Küche, in unserer Küche, da haben wir so einen kleinen Küchentisch, den musste man immer so ausziehen, konnte man wieder reinklappen, wir hatten eine relativ kleine Küche und dann musste ich gemeinsam mit meiner Mutter, die mich versucht hat zu unterstützen, aber gleichzeitig hat mich das ein bisschen aggressiv gemacht, vielleicht kennst du das auch noch oder kennst du es von deinen Kindern, die nicht so viel Lust haben, mit dir als Eltern zu lernen, musste ich eine mehrseitige Beschreibung schreiben, wie man einen Papierflieger bastelt. Mit jeder Knickkante. Das werde ich nie vergessen. Das ist so mein Highlight des negativen Lernens, was ich damals erlebt habe. Kannst ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich total interessieren. Wirklich herzliche Einladung. Woran du mal vielleicht nicht gescheitert bist, gestruggelt bist, was du lernen durftest, wie das vielleicht war. Würde mich total freuen. Schreib da gerne mal einen Kommentar zu. Ja? Wenn du aber dieses Thema meisterst, dieses erste Thema zu sagen, lernen, was für ein Lerntyp bin ich und ich beschäftige mich damit und wie gesagt, du kriegst viele Tipps da von uns, dann geht es auch dazu über, dass du mehr Selbstvertrauen bekommst. Selbstvertrauen bedeutet, du steigerst dein Vertrauen in dich selbst. Wie kann ich das tun? Ich steigere das Vertrauen in mich selbst dadurch, indem ich mir Dinge vornehme und sie auch einhalte. Deswegen lade ich dich ein, wenn du in so eine Ausbildung gehen möchtest, dass du dir ganz klar eine Struktur erstellst. Ja, Selbstvertrauen entsteht auch durch Struktur und ich nehme Dinge vor und ich halte sie ein. Das heißt, die Erfahrung, die ich kenne, ist, stell dir vor, du hast noch deinen Job, Vollzeit, Teilzeit, wie auch immer, und dann kommst du nach Hause und du hast ja dein Tagesgeschäft gemacht. So. Und jetzt braucht es aber noch die Motivation zu sagen, okay, und jetzt beschäftige ich mich, hoffentlich mit sehr spannenden Themen, deswegen habe ich das versucht, auch sehr ansprechend immer bei uns zu gestalten, mit Themen, die mich interessieren, aber es macht Sinn, auch deinem Gehirn große Einfachheit mit reinzugeben, indem du sagst, es ist immer der Tag, immer die Stunde, alle können sich darauf einstellen und du dein Gehirn darauf programmierst, das sind die Stunden, in denen ich lernen möchte. Ja, also das heißt, du brauchst so eine Art von Entwicklung einer strukturellen Kompetenz, ne? Zeitmanagement spielt da eine große Rolle, dass du ganz klar sagst, okay, wie strukturiere ich meinen Alltag neu, wie kann das reinpassen und wie wehre ich mich liebevoll gegen die Anforderungen von außen, weil du hast ja jetzt weniger Zeit zur Verfügung. Entweder weniger Freizeit, weniger Schlaf, aber komm von der Unklarheit in die Klarheit, setz dir ein klares Ziel. Wenn du das bewältigst, dann weiß ich aber auch, dass gerade auch Arbeitgeber, falls du gar nicht so in eine Freiberuflichkeit möchtest oder falls du das für deinen Job nutzen möchtest, sehr daran interessiert sind. Also die stehen auf Menschen, die es geschafft haben, das eben durchzuziehen. Warum? Weil ich nehme mir etwas vor, ich halte es ein und ich setze es dann auch um. Und du bist in der Lage, dann eben auch Selbstdisziplin aufzuzeigen. Gleichzeitig ist es so, dass ich dir empfehlen würde, dir Partner, Lernbuddies zu suchen, ja, auch bei uns so, keiner lernt alleine, sondern es gibt Möglichkeiten, sich zu vernetzen mit Menschen, die sich für das gleiche Thema interessieren und dann nochmal die Dinge austauschen. Du verbesserst deine Kommunikationsfähigkeit, du verbesserst aber auch dein Denken und du kriegst diese, wie ich finde, unglaubliche Bereicherung mit hinein, dich mit einem neuen Thema auseinanderzusetzen, eine neue Sprache zu lernen, wo du dann aber in Dinge reinkommst, über die andere vielleicht gar nicht nachdenken. Also beispielsweise denken viele, eine Depression sieht ja immer auf eine gleiche Art und Weise aus. Ja, jemand ist traurig, depressiv, hoffnungslos. Aber dass es verschiedene Formen der Depression geben kann, mit unterschiedlichen Symptombildern, das wissen gar nicht so viele. Oder dass es für die Symptomatik des Denkens, ja, es gibt häufig Formen des Denkens, was verändert sein kann, je nach psychischem Störungsbild, kann das Denken auf die ein oder andere Art und Weise verändert sein. Zum Beispiel in der Form, dass es verlangsamter ist oder dass es besonders schnell ist, dass es inkohärent ist, dass es Probleme im formalen Denken gibt, dass es Probleme im sogenannten inhaltlichen Denken gibt. Das heißt, du hast die Chance, alleine nur in Bezug auf das Thema Denken, in verschiedene Kategorien reinzukommen und dich mit der Frage auseinanderzusetzen. Interessant. Menschen haben sich mal mit dem Thema Denken beschäftigt und haben festgestellt, dass das Denken auf die eine oder andere Art und Weise verändert sein kann und dass es Sinn macht, mal das zu untersuchen, wie das Denken verändert sein kann. Also das heißt, du hast die Möglichkeit, von grob zu fein immer tiefer und tiefer in, wie ich finde, unglaublich spannende Dinge reinzukommen, die beschreibbarer zu machen, und dadurch löst sich auch so eine Art von Nebel im Kopf, indem wir in der Lage sind, Dinge besser beschreibbar zu machen. Das ist einerseits für dich persönlich, finde ich, sehr, sehr stark nutzbar, aber eben auch für dein Gegenüber, für deine Patienten, die diesen Nebel spüren und du aber dann Begriffe zum Beispiel hast, wie auch das Gefühl der Gefühllosigkeit, was Menschen beschreiben, häufig in einer depressiven Episode, dass sie das Gefühl haben, ich fühle nichts mehr. Muss ich mich jetzt trennen von meiner Frau, von meinem Mann? Ich fühle nichts mehr. Und wenn wir dann eben sagen können, dass wir dieses Gefühl kennen im Rahmen einer depressiven Episode und dass dieses Gefühl auch wieder weggeht, dann geben wir Hoffnung und zeigen gleichzeitig Expertise und wir können es aussprechen. Es gibt dieses Phänomen, wir nennen das Gefühl der Gefühllosigkeit. Und damit gibst du Menschen auch Halt. Das heißt, das Wissen, was du bekommst, ist so, so wichtig, weil Wissen schafft wiederum auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir das investieren, ja, um eben einfach zu lernen, um uns weiterzuentwickeln. Möglichst eben praktisch orientiert anhand der verschiedenen Lerntypen. Gleichzeitig das Sprechen bringt uns dazu, wenn du mit deinen Lernbuddies auch übst oder auch wenn du bei uns im Unterricht bist, deine Fragen stellst, vernetzt sich dieses Denken nochmal auf eine andere Art und Weise. Und gleichzeitig hast du die große Chance, deine persönliche Komfortzone nochmal zu erweitern. Erweitern bedeutet, dass du dich traust, darüber zu sprechen, dass du dich traust, in Kontakt zu gehen, dass du dich traust, eine Anamnese und Diagnostik zu erstellen und merkst, wow, ich wachse Schritt für Schritt daran. Und falls du dich jetzt fragst, dazu habe ich ein extra Video gemacht, bin ich vielleicht zu alt, um diese Ausbildung zu machen, dafür gibt es ein extra Video, dann möchte ich dir sagen, ich glaube, je weiter du auch vorangeschritten bist im Leben, desto mehr von deiner persönlichen Erfahrung kannst du mit hineinbringen in diesen Prozess. Also das heißt, im Berufsleben ist es ja häufig so, je älter wir werden, desto eher werden wir vielleicht aufs Abstellgleis geschoben und sind vielleicht, fühlen uns nicht mehr so richtig wertig im Rahmen eines Unternehmens, weil wir vielleicht, wie gesagt, nicht mehr so schnell mitkommen mit den technologischen Entwicklungen. Aber ich glaube, hier ist es echt umgekehrt. Das heißt nicht, dass du dich nicht auch mit technologischen Dingen beschäftigen darfst, so wie so eine App oder wie kann ich noch besser lernen, ah, was gibt's da alles, ah, was kennst du noch alles, wie kann man das mit einbeziehen? Das auf jeden Fall auch. Aber ich glaube, dass die Erfahrung, das, was du von innen heraus mitbringst, einfach unbezahlbar ist. Ja? Und deswegen möchte ich dir auch Mut machen, wenn du vielleicht schon ein bisschen reifer bist. Also ich würde mal sagen, das Durchschnittsalter bei uns liegt vielleicht so bei 35 bis 55 Jahre. Und wir haben natürlich Menschen, die sind viel jünger. Also es geht mal so los, sag ich mal, um 23 bis über 70, wo Menschen zu uns kommen und eben lernen, weil sie sagen, ich habe Freude daran und ich habe was zu geben und ich möchte das gern weitergeben. Weil du weißt vielleicht auch, dass ein großer Prozentzahl der Menschen, die möglicherweise in eine depressive Episode rutschen, gerade Menschen sind, die in Rente gehen und dann vielleicht nicht mehr wissen, sie müssen sich komplett umstrukturieren und haben das Gefühl, ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Und wenn wir dann über das Thema sprechen, nachher älter werden, Pflegeheim, kannst du ja mal schauen, also nicht, dass jetzt Pflegeheim hat jetzt nichts mit dem Lernen zu tun, aber wie unsere Gesellschaft damit umgeht. Ist es in unserer Gesellschaft so, dass ältere Menschen sehr weise wirken, häufig angedockt wird an dieses Wissen, wie vielleicht in asiatischen Kulturen, oder ist es nicht vielleicht eher bei uns ein bisschen anders, was ich persönlich immer sehr schade finde. Aber ich glaube, dass wenn bei dir das Leuchten in den Augen bleibt, du immer Gesprächspartner haben wirst, auch wenn du älter wirst und auch jüngere Menschen dich sehr inspirierend finden werden, wenn du, wie gesagt, dieses Leuchten in den Augen behältst. Ich hoffe, du konntest etwas aus diesem Video mitnehmen. Ich wäre dir total dankbar, wenn dir dieses Video gefallen hat, den Ganzen einen Daumen nach oben zu geben. Du kannst unseren Kanal abonnieren, das ist völlig kostenfrei. Du kannst die Glocke drücken, dann wirst du benachrichtigt, wenn ein neues Video da ist. Wenn du einen Kommentar hast, würde ich mich total freuen. Schreib das gerne unten drunter, auch wenn du Fragen hast. Diese nehme ich gerne auf und mache daraus weitere Videos. In diesem Sinne sage ich für heute Tschüss, bis zum nächsten Video. Tschüss, dein Dirk.